Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen so zahlreich sind. Man spürt richtig die Erwartungshaltung bei euch und das ist gut. Wir als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu dürfen etwas erwarten von dem neuen Jahr. Natürlich wie die Welt, Krisen, Angst, Sorgen, Nöte. Nein, wir haben eine Verheißung. Wir haben eine wunderbare Verheißung. Die ersten Christen hatten einen besonderen Gruß, als sie sich trafen und verabschiedet haben. Sie haben sich gegrüßt mit dem Wort Maranatha. Maranatha, was heißt das? Das heißt, unser lebendiger und auferstandener Herr kommt. Wir gehen ihm entgegen. Und ihr lieben Freunde, genau das will also auch diese Jahreslosung. Prüfet alles und das Gute behaltet ausdrücken. Darüber könnte man jetzt viele Predigten halten. Aber ich muss es wieder heute Morgen mal in eine Andacht quetschen und versuchen also diesen roten Faden euch rüberzureichen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Das sagt Paulus oder schreibt Paulus im ersten Thessalonicher Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Der erste Thessalonicher Brief war der erste Brief, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat. Und der Anlass war folgender gewesen. Auf der zweiten Missionsreise hat Paulus diese Gemeinde in Thessalonich gegründet. Die Botschaft, die er dort verkündet hatte, die hatte solch einen mächtigen Erfolg, kann ich euch sagen. So möchte ich auch mal predigen, dass innerhalb von wenigen Wochen die ganze Stadt ergriffen war von der Botschaft. Es gab eine wirkliche Bewegung in der Stadt und die Heiden waren auch davon ergriffen. Nicht nur die Juden, zu denen er ja immer zuerst ging, sondern die ganze Stadt, liest es nach in der Apostelgeschichte, war ergriffen. Und jetzt passierte Folgendes. Die Juden, an denen ja zuerst das Evangelium gerichtet war, die gerieten in Panik. Die gerieten in Panik. Warum gerieten diese Leute in Panik? Die hatten nämlich den Kern des Evangeliums plötzlich verstanden. Paulus verkündete Jesus Christus, den Lebendigen und Auferstandenen, als den Messias. Und für wen war dieser Messias da, dachten Juden? Natürlich nur für sie, ne? Jesus ist doch nur für die Christen da, oder nicht? Nein, Jesus ist für die verlorene Welt gekommen. Freunde, und das haben die Heiden begriffen, es gibt Hoffnung. Die waren also, wie gesagt, so begeistert davon, die ganze Stadt, also stellt euch das vor, Ratzeburg, ne? 15.000 Leute, so groß wird vielleicht also Thessalonich gewesen sein damals, ne? Als Großstadt. Die Juden zettelten, wie es nicht anders ging, eine Verfolgung an. Paulus musste also Hals über Kopf die Stadt verlassen und er ließ eine junge Gemeinde zurück. Eine junge Gemeinde. Schutzlos. Der, man kann sagen, wirklich dem Schicksal ausgeliefert. Und Paulus machte sich Gedanken darüber. Wie geht es weiter mit dieser jungen Herde? Wird der Feind es schaffen, die Gemeinde Jesu, die Gläubigen kaputt zu machen, dieses Werk zu zerstören? Er bekam Nachricht aus Thessalonich, die verheißungsvoll war. Die Gemeinde wuchs weiter. Aber es gab auch gewisse Tendenzen, wo die Gemeinde unsicher wurde. Wie geht's weiter? Denn es waren Menschen gestorben. Ja, sogar, also können wir davon ausgehen, hingerichtet worden, den Märtyrertod. Freunde, es kostete damals etwas, Christ zu werden. Wie heute in den muslimischen Ländern. Da bekehrt man sich nicht einfach und die Welt ist in Ordnung. Da weiß man, wenn ich mich bekehrte als Moslem, ich unterschreibe mein Todesurteil. Lies mal die Berichte durch. So. Also, es war gefährlich. Aber nichts kannte die Gemeinde davon abzuhalten, dem Evangelium dieser Botschaft zu glauben. So. Was machte Paulus, um diese Gemeinde zu stärken? Er griff also zur Feder. Er schrieb den ersten Thessalonicher Brief. Liest euch bitte diesen Brief also durch. Das ist ein hochinteressanter und wunderbarer Brief, weil er stärkt die junge Gemeinde. Er stärkt die jungen, wiedergeborenen Seelen. Paulus war nicht nur der große Apostel, der Lehrer, der, wie gesagt, Dinge freisetzte, Erweckungen. Er hatte auch noch etwas anderes. Eine Gabe bekommen. Und diese Gabe war diese Gabe der Seelsorge. Liest seine Briefe durch. Sie handeln von Tränen, die er weint um diese Seelen. Er will diesen jungen Pflanzen, diesen jungen Kindern im Glauben stärken. Und das tut er darum, dass er noch einmal sie auf das Fundament der Lehre stellt. Daran erinnert, was sie gelehrt bekommen haben und sie auf eins ausrichtet und fokussiert auf Jesus. So, und zum Schluss fasst er also alles nochmal zusammen. Das ist das Gewaltige an Paulus in seinen Briefen. Er beginnt immer geistlich, aber er endet immer praktisch. Ein Theologe hat das mal sehr schön ausgedrückt. Paulus fängt in seinen Briefen immer im Himmel an. Er fängt im Himmel an und wo endet er in seinen Briefen? In der Küche und in der Werkstatt. Er wird praktisch, Bezug zum Leben. Und genau in diesem Kontext, also in diesem Zusammenhang, steht dann, prüfet alles und das Gute behaltet. Jetzt kommen wir also kurz darauf, auf diese Auslegung. Prüfet alles, das Gute behaltet. Freunde, warum ist Prüfung so wichtig? Prüfung ist nichts Verkehrtes. Es ist etwas Positives. Des Deutschen liebstes Kind, was ist das? Ja, ruhig lauter, Jecko. Ja, genau. Hurra. Ihr seid doch alles überzeugte Autofahrer. Freut euch da drauf. Des Deutschen liebstes Kind ist sein Auto. Ist doch kein Geheimnis. Habt ihr schon mal gesehen, wenn solch ein Prototyp, es gibt Berichte darüber, entwickelt wird, dann wird der Prototyp gebaut. Und was macht man damit? Dann wird er auf Herz und Nieren geprüft. Wie ist die Sicherheit? Und wenn man das dann also sieht, mal so in Dokumentationen, wie so ein Auto genommen wird, da werden dann also diese sogenannten Puppen, diese Dummies reingesetzt und dann knallt das schöne, teure Auto gegen die Wand. Warum? Um zu prüfen, wie ist die Sicherheit. Das Gleiche macht man auch mit Reifen, die neu entwickelt werden für die Autos. Sag mal, würdet ihr einen Reifen kaufen, bei dem es heißt, bei 60 Stundenkilometer platzt der? Nee. Seht ihr, das wird alles geprüft, auf Herz und Nieren, wie so schön sagen. So, und deshalb sagt auch der Paulus das eine am Schluss seines Briefes, prüfet. Warum? Prüfet alles. Auf den Maßstab des Prüfens kommen wir gleich, welchen Maßstab wir anlegen, aber alles. Nun, ich sagte es ja schon, der Heilige Geist hatte also in dieser Gemeinde ein Werk begonnen. Die Menschen kamen zur Erkenntnis der Wahrheit und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch. Amen. Genau. Gut, dass wir Bibellese unter uns haben. Freimachen. Und dann sage ich immer das eine, wenn Menschen unterwegs sind, die Wahrheit erkannt haben und sie mir berichten von ihren Problemen, die plötzlich auftauchen. Es heißt immer, wenn du Christ wirst, wird alles Happiness und Wellness und so. Nein, dann trittst du in einen geistlichen Kampf ein. Wir haben einen Feind, den Feind, das ist kein Geheimnis. Und dieser Feind schläft nicht. Und dieser Feind wird nicht ankommen und sagen, Mensch, ist aber toll, dass du dich bekehrt hast. Ich bin richtig stolz auf dich. Mach weiter so. Hat das jemand schon mal erlebt, dass der Satan das ihm gesagt hat? Freunde, er denkt sich Taktiken aus. Und die Taktik, die er sich ausdenkt, ist immer das eine. Er wird versuchen, die Wahrheit zu neutralisieren. Die Wahrheit zu neutralisieren und sagen, das ist alles ganz schön und gut, aber weißt du, auch dieses hier, das ist doch nicht schlecht und verkehrt. Auch das ist, wie gesagt, eine Predigt wert. So, Und deshalb sagt Paulus zu diesen jungen Christen, prüfet alles, schluckt nicht alles, was man euch sagt. Und das Gute, und jetzt kommen wir, das Gute, ja, was ist das Gute? Was ist das Gute? Wenn Paulus von dem Guten redet, dann meint er nur das eine. Er meint das Evangelium von Jesus Christus, dem Retter, dem Messias und dem Auferstandenen. Amen. Und die ganze Bibel, die hatten damals nur das Alte Testament, handelt nur davon, von dem einen. Um euch das mal zu dokumentieren, habe ich euch heute Morgen ein Bild mitgebracht. Bitte, Sven, genau, was seht ihr dort? Bitte? Einen Eisberg, genau. Es ist also dort ein Eisberg, ein schwimmender Eisberg im Meer, schwimmt ja also so herum. Und fällt euch da etwas auf? Super! Ach, wir. Bitte? Man sieht den unteren Teil nicht, aber es ist eben hier deutlich gemacht. Aber der ist größer. Wir haben Wissenschaftler unter uns, hervorragend. Genau! Seht ihr, und genau das drückt das Evangelium aus. Die Spitze des Eisberges, das, worauf das alles abzielt, was sichtbar werden soll durch das Evangelium, das Wort, ist Jesus Christus. Das ist das Gute, das Vollkommene. Christus soll offenbar werden. Da muss ich auf Martin Luther zurückgreifen. Der hat einen wunderbaren Satz für alle Bibelausleger und auch für die Christen geprägt. Er hat diesen Satz gesagt, das ganze Evangelium, das ganze Wort Gottes treibt Jesus Christus. Was meinte er damit? Mit diesem treibt Jesus Christus hat er gesagt, will nur Jesus Christus offenbaren, will ihn sichtbar und groß machen. Ein Glaubensvater von mir sagte immer wieder dieses eine Wort, wenn wir das Alte Testament betrachtet haben in den Bibelauslegungen. Und ich bin so dankbar. Er sagte, wenn du auf jeder Seite des Alten Testamentes Jesus entdeckst, dann hast du das Alte Testament verstanden. Das Alte Testament spricht in Bildern, aber offenbar soll Christus werden. Und das ist, wie gesagt, wunderbar, das Gute. Und das Evangelium ist auch das Kriterium, der Maßstab, an dem wir prüfen. Wenn da etwas ist, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, dann kannst du es in die Tonne kloppen. Dann kann sich das noch so schön anhören. Es hat keine wirkliche Relevanz, kein Förderung deines Wachstums, sondern, ne? So, und jetzt kommt das Letzte, prüfet alles das Gute. Ja, was mache ich mit dem Guten? Was mache ich mit Jesus? Ich höre mir heute Morgen diese Predigt an. Ich bin vielleicht innerlich ein bisschen bewegt und schön. Es war wieder so ein gesegneter und netter Gottesdienst. Ich gehe nach Hause und stecke Jesus eben in meine Westentasche. Nein, das Behalten, das hier von Paulus angesprochen wird, heißt nämlich das eine. Integriere das Gute in deinen Alltag hinein. Das ist das Behalten. Halte es fest und lass es in deinem Alltag sichtbar werden. So, und darüber schreibt auch unser lieber Bruder Jakobus, nämlich in seinem Brief. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wir sollen also, wie gesagt, Täter des Wortes werden. Fällt uns ja allen so leicht, ne? Schweigen. Freunde, ich will euch Mut machen, es ist alles ausbaufähig, auch bei mir. Ne? Deshalb sind wir hier, um uns dort zu ermutigen, aufzuerbauen. Und deshalb müssen auch dort, wo Defizite sind, offenbar werden. Weil, wie gesagt, wir haben ja eine wunderbare Botschaft. Jetzt kommen wir also zum Schluss. Prüfet alles und das Gute behaltet. Das steht also am Ende des Thessalonicher Briefes. Kannst du mal bitte den Text? So. Und das Wunderbare, das hatte ich ja schon gesagt. zum Schluss wird also Paulus immer sehr praktisch. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus oder, Klammern, unterdrückt nicht, dämpft nicht. Weissagung oder Prophetie verachtet nicht. Jetzt kommt es, prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Der Maßstab, habe ich euch ja schon gesagt, ist das Wort Gottes. Aber Paulus erinnert die Gemeinde noch an etwas anderes, worüber er sie auch gelehrt hat. Prophetie oder Weissagung verachtet nicht. Er erinnert sie an den Heiligen Geist, den sie empfangen hatten. An die Gaben, die Charismen des Heiligen Geistes, nämlich die Prophetie, ist einer dieser wunderbaren Gaben, die in 1. Korinther Kapitel 12 beschrieben werden. Diese neuen Gaben, da hatte ich ja in letzter Zeit auch drüber gepredigt, als wir eben, wie gesagt, über Gemeinde gepredigt hatten. Und es sind dort diese neuen Gaben. Und damals habe ich schon diese Frage gestellt, für wen sind diese Gaben da? Für den Papst natürlich, ne? Oh, gibt es da noch mehr Leute, die Anspruch auf diese Gaben haben? Wer hat Anspruch auf diese Gaben? Ja, genau, die Gemeinde Jesu, die lebendigen Glieder, deshalb sage ich das so, Gemeinde Jesu, die lebendigen Glieder. Es sind nämlich Gaben, die zum Dienst geschenkt werden, damit ich mich also damit schön groß tun kann. Nein, Freunde, damit ich die Füße der anderen waschen kann. Christen sind also berufen, sich gegenseitig den Kopf zu waschen, ne? Steht doch drin. Als die Jünger nicht so wollten, hat Jesus ihnen den Kopf gewaschen, ne? Was hat er gewaschen? Die Füße. Seht ihr? Ihr seht, wie viel Spannung in dieser ganzen Aussage drin ist. Genau, und deshalb hat er gesagt, und Freunde, wir können nur wirklich einander von Herzen dienen, wenn wir es in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Denn Prophetie, das bedeutet, dass Licht hineinkommt in unser persönliches Leben, in die Gemeinde, das aufgedeckt wird. Und wenn aufgedeckt wird, dann wird das immer wunderbar, Freunde. Es wird nicht peinlich, es wird nicht nein. Es wird ehrlich. Es wird ehrlich. Ich erkenne endlich, wo ich wirklich stehe, mein Standpunkt. Und dann darf ich das eine, liebe Freunde, ich darf zu Christus gehen und ich darf abgeben. Ich darf abgeben am Kreuz von Golgatha. Und ihr Lieben, hier sind wir bei der Überleitung zum Abendmahl. Hier sind wir bei dieser wunderbaren Überleitung zum Abendmahl. Denn auch das Abendmahl, deshalb ist das so wunderbar, passt das so zusammen, hat etwas mit Prüfung zu tun. Immer wieder lesen wir diese wunderbaren Worte vor, ne, diese Einsetzungsworte, und sie schließen damit, aber ich stelle sie an den Anfang. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Geschwister, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, die Prüfung ist notwendig, damit die Schwachstellen offenbar werden. Und auch in meinem und in unserem geistlichen Leben. Wodurch entstehen diese Schwachstellen? Sie entstehen durch Sorge, Nöte, Probleme, die der Feind versucht zu implantieren. Sie entstehen dadurch durch Sünde, das muss ich auch klar und deutlich sagen. Wo der Feind es mich reizt und ich eben in das sogenannte Fettnäpfchen trete. Und dann? Was ist dann? Ist dann alles vorbei? Ich elender Mensch? So hört Paulus nicht auf. Nein! Dann zeigt er auf Golgatha, auf das Kreuz und sagt, hier darfst du ablegen. Hier darfst du kommen und es mir geben. Ich habe dich davon befreit, ich habe dich davon losgekauft. Ich habe dir schon dort vergeben, aber du darfst diese Vergebung annehmen und du musst aber auch darum bitten, um diese Vergebung, um die Reinigung durch das Blut Jesu. Auch das betone ich immer wieder. Das Abendmahl ist nicht zur Vergebung der Sünde da. Es wird in vielen Kirchen und Gemeinden gelehrt. Es ist eine Irrlehre. Das Abendmahl ist das Siegesmahl auf das, was Christus getan hat am Kreuz von Golgatha. Das Abendmahl ist für die Menschen da, die Christus als ihren Herrn und Heiland aufgenommen haben. Und die gesagt haben, Herr Jesus, du bist der gute Hirte, du gehst voran und ich folge dir. Und ihr seht, und wie der Herr vorgesorgt hat, und wenn der Feind es schafft, in unser Leben das hineinzusehen, Sorge, Nöte, Ängste, Sünde, wir laden sie ab am Kreuz von Golgatha. Und deshalb werden wir jetzt eine Zeit, einige Augenblicke der Stille haben, wo jeder innerlich zum Kreuz gehen darf, beten darf, abgeben darf und sagen, Herr Jesus Christus, hier bin ich, wo der Heilige Geist dich dran erinnert. Und dann darfst du dieses Siegesmahl feiern, dieses feiern wir es gemeinsam, denn es ist ein Gemeinschaftsmahl. Ihr seht, ich habe gerade erst mal die Einleitung gemacht, ne? Jetzt müsste das andere kommen. Nein, das Gemeinschaftsmahl, dann darf ich es wie weitergeben, den Segen, den ich empfangen habe. Christi Leib aus Liebe für dich gebrochen, Christi Blut aus Liebe für dich vergossen. Dieses Mal führt in die Einheit. Geschwister, hat der Herr nicht wunderbar vorgesorgt? Und Paulus, er hat das so wunderbar uns geschildert und er ermutigt uns heute Morgen, uns darauf einzulassen. Und deshalb lasst uns jetzt diese Augenblicke der Stille, die ich mit einem Gebet dann abschließen werde.